Irgendwann haben sie die Unterhaltung über die letzten Nachrichten von den Kindern und anderen täglichen Nichtigkeiten sein lassen, schweigend eine von den letzten Zigaretten geraucht, und der Alte hat seine Frau ins Schlafzimmer geschickt. Schließlich will der Mann ja geweckt sein. Und für das und den Haushalt sind die Frauen da. Der Techniker, ein Freund aus derselben Gegend, ist geblieben. Aber dann ist sie erst richtig losgegangen, die Diskussion um die Einheimischen und ihre Sitten. Die Köpfe haben sie sich heiß geredet und sind doch nur zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um allesamt wichtigtuerische Europäer handelt, deren einziger Glaube es ist, individuell zu leben und der Technik zu huldigen. Das wollen sie der Welt als Fortschritt verkaufen. Aber die orientalische Welt, will die das überhaupt? Geht es bei der nicht um die Wahrung des Hergebrachten und Bewährten? Dazu gehöre auch die Ehe. Warum er in seinem Alter noch immer nicht verheiratet sei, wollte der Ältere wissen. Viele Väter würden sich freuen, ihre Töchter an einen Mann zu verheiraten, der einen gewissen Wohlstand erreicht hat. Gebeugt haben den Alten der Tiefbau und die vielen Jahre in der fremden Fremde. Ruhe findet er nur in der Moschee und der kleinen Laubenkolonie, in der viele seiner Landsleute kleine Parzellen bewirtschaften und so gemeinsam die Freizeit mit eigen produziertem Obst und Gemüse und den Bratereien auf dem Grill verbringen. Und so kommt es trotz vieler Unvereinbarkeiten doch manchmal zu symbiotischen Verbindungen zwischen Orient und Okzident. Nämlich dann, wenn sich die Rauchschwaden von eingelegten Schwenkbraten, Rostbratwürsten und durchwachsenen Schweinenacken mit denen der scharf gewürzten Hammelspießchen vermischen. Lange wurde geredet. Der Landsmann sieht alles so verteufelt, dachte sich der Techniker. Vielleicht liegt es am Tiefbau. Als Techniker, der für einen ordentlichen Stromfluss in der Stadt zu sorgen hat, hat er es doch besser getroffen. Besser wäre es, wenn der Kolleg vom Tiefbau sich doch einmal auf der Straßenseite gegenüber selbst überzeugte, was die einheimischen Nichtgläubigen am Abend so treiben. Nach all den Jahren wird es Zeit, die Gebetskette einmal in der Hosentasche verschwinden zu lassen und nicht nur hinter der dichten Kunstfaser auf das sündige Gegenüber, die andere Straßenseite mit den Liebesdienerinnen, Bars und Biertränken, aus sicherer Distanz zu lugen. Irgendwann am späten Abend war es soweit, dass sie hinübergegangen sind. Natürlich haben beide schon den ein oder anderen Raki-Schnaps heimlich etwa bei Hochzeiten oder anderen Festivitäten getrunken. Aber Bier in einer Kneipe, am Ende noch neben einer Frau? Mittlerweile gibt es ja genügend Studentinnen an der Hochschule, die ihren männlichen Kommilitonen im Trinken nicht nachstehen wollen und einen kurzen Sprung ins Viertel machen. Kolleg, ohne die Perlen seiner Gebetskette an Daumen und benachbarten Fingern, kam sich anfangs wie entblößt vor und griff sich verlegen in die Hosentasche, gerade als fürchtete er um den Verlust des geheiligten Handgespiels. Während um sie herum das babylonisch anmutende Stimmengewirre sich mit dem Animationsgefiepe der Spielautomaten und dem als Musik deklarierten hysterisierenden Tonschrott vereinte, bemerkten sie nicht, wie sie mit jeder frisch schäumend genossenen Brauereispezialität zum Bestandteil altehrwürdiger deutscher Kneipensitte des Rein- und Rauslaufenlassens wurden. Himmlisch oben fühlten sich beide. Schluck für Schluck wurden Ideen geboren und Pläne geschmiedet. Ja, man würde es den arroganten Nichtgläubigen schon zeigen und sie zu missionieren wissen. Wenn es dann nicht friedlich ginge, müsse der Gläubige das ein oder andere Mal auch mit Gewalt. Sicher hätte der Prophet nur Gutes über das schäumende Getränk geschrieben, wenn er es während einer Reise unter grausig stechender Wüstensonne in einer Oase frisch gezapft zum Trunke bekommen hätte. Natürlich nur, um seinen Mineralienhaushalt auf Vordermann zu bringen. Vielleicht gar serviert durch so eine wie die hübsche Bedienerin mit den blonden Haaren. Was beide mit ihrem fortschreitend ungewohnten Alkoholgenuss nicht bedachten, war, dass Propheten, die von Bergen herabsteigen, oder ihre dehydrierten Körper durch Wüsten schleppen, keinen Spaß verstehen. Argwöhnisch sind sie. Denn kaum absentiert sich der Prophet vom Volke, um zu dessen Wohle den schweren Gang in die Askese anzutreten, wird er von demselben vergessen. Kehrt er nach entbehrungsreicher Zeit zurück, ist er gebeugt unter der Last kräftezehrender Wochen. Ausgelutscht haben ihn die Kämpfe mit den vielen Unholden, Versuchern, Teufeln und Schreckern, die allesamt nur das Ziel verfolgen, den geschwächten Leib des Suchenden mit den reichhaltigsten Genüssen der sinnlichen Welt zu verführen. Gelingt das nicht, gibt es noch eine Flut von Monstern und Nachtmaren, die sich des Gepeinigten annehmen. Riesige Schlangen mit Gifthauern zischeln und Skorpione tänzeln mal links, mal rechts die Schrittfolge mit aufgerichtetem Stachel heran. Schneeungeheuer peinigen denjenigen, der auf eisigem Untergrund meditierend der Erleuchtung teilhaftig zu werden gedenkt. In den Weltmeeren sind es riesige Wale, die sich gar ganze Schiffe mit Verkündern an Bord durch ihren Grill hineinziehen, um sie überraschend wieder auszukotzen. Riesenkraken und Nessis wollen den Treibenden hinab in dunkle Fluten ziehen. Ganz gleich, wo sich der Sinnende aufhält, jeder Ort hält Feuer, Wasser, Fluten bereit, durch die der wahre Führer hindurch muss. Danach kann er dem Gläubigen seine Essenz, sein Regelwerk, überlassen, hinterlassen, ablassen oder fallen lassen. Der nimmt's manchmal nicht sogleich an, und der Gesandte muss das mühsam in schwere Tafeln gehauen und herangeschleppte Gesetz erst einmal zertrümmern. Ein anderer Erleuchteter hat ähnliche Probleme. So geht es mit den Menschen, muss jener konstatieren. Kaum lässt man sie in den Genuss des freien Denkens kommen, so wollen sie meine Schriften interpretieren. Als hätte der Prophet sich eine Strafe überlegt und zur sofortigen Vollstreckung angeordnet, ist es dann auch gekommen. Ausgelöst durch den blonden Engel, der Spenderin des gekühlten Gebräus, die selbst zur fortgeschrittenen Stunde mit reizendem Lächeln unermüdlich Glas an Glas durch die Reihen der angetrunkenen Klientel trägt. Ihr Blick jedoch gilt nur dem schweigsamen Gast mit den tiefgründigen Augen und den gepflegten, schlanken Händen, der neben den beiden Oxtomanen am Tresen steht. Es ist ihr ein wenig peinlich, ihm hier als Kellnerin zu begegnen. Aber ihr neues, alles in einem Einzimmer-Küche-Bad-Balkon-Appartement will eingerichtet, das Fitnesstraining bezahlt und die Ferien finanziert sein. Dafür braucht's was nebenher. Nur schnell Saft rein, Kind raus, heiraten und versorgt sein, ist nicht. Aber bei dem Typen würde sie schwach werden. Sofort und jetzt. Wenn er nur etwas sagen würde. Wie lieb er ihr sein Taschentuch reichte. Damals, an dem siedend heißen Tag, nebeneinander auf der einzig freien Bank, als die Joghurtsoße heruntertropfte. Ein Stofftaschentuch galant aus dem Jackett gezogen. Dass es so etwas noch gibt. Wenn er nur ein bisschen mitteilsamer wäre. Ach ja, das Taschentuch. Gewaschen und gebügelt, sollte er es zurückhaben. Jetzt wäre die Gelegenheit, doch im Schrank liegt es. Aber er ist halt ein Schüchterner. Denen fallen die passenden Worte immer erst im Nachhinein ein. Und die letzte Begegnung, die hat sie selbst vergeigt. Plötzlich stand er vor ihr. Wie es denn ginge, hat er gefragt. Und sie war plötzlich verlegen, versunken in das gebräunte Gesicht. Ihr Blick findet seine Augen, tief gründeln beide. Sekundenbruchteile werden unendlich. Das Puit eines Straberhorns und der Knall eines nicht beabsichtigten Aufeinandertreffens zweier Personenbeförderungsmittel zerreißt gnadenlos die Stimmung. Da stehen sie und außer den üblichen Blablaigkeiten kommt nichts mehr rüber. Aber sie hat ihn gespürt. Im Nacken hat der Blick, sein Blick, gekitzelt, als er sich beim Weggehen noch einmal umgedreht hat. Und nun steht er an der Theke, vor ihren Augen, raucht und trinkt. Da kann sie ihn jedes Mal verstohlen betrachten, wenn sie ihr Tablett belädt. Was für schöne Hände der hat. Bald ist Feierabend hier drin. Wenn der hier so alleine herumsteht, hat er keine Verabredung mehr. Da kann er doch mit mir etwas trinken gehen. Schnell noch bei den beiden anderen Thekenstehern die frischen Gläser abliefern? Und dann frag ich ihn einfach. Die beiden anderen Thekensteher schwanken mittlerweile bedenklich. Der Ältere mit der gehäkelten Kopfbedeckung auf dem stachligen Schädel schaut mit jedem Bier gieriger. In so einer Kneipe gibt's ja einiges an dummer Anmache. Was soll's? Bier hingestellt und Schluss damit. Zwei himmlisch oben, zum Wohl.
Wie viel koste du?
Hört sie und gleichzeitig streicht die schwielige Hand des Häkelwerkbesitzers ihren Oberarm hinauf.